Aber Empfehlung ist natürlich keine strategische Entscheidung normalerweise. Ja, also natürlich gibt es Möglichkeiten, auch ein bisschen darauf einzuwirken, dass Leute einen eher empfehlen. Da gibt es einen eigenen, sozusagen, Menschen ins Empfehlungsmarketing. Aber es ist halt nicht so sozusagen planbar und skalierbar wie andere Methoden.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn, Podcast-Trainerin und Autorin. Heute spreche ich mit Lars Stetten. Lars ist Strategieberater für SEO und Positionierung. Und im September hielt er auf der Reichweitenkonferenz in Berlin einen Vortrag mit dem Titel »Mehr Reichweite durch Podcast-SEO«. Und genau darüber, nämlich über Podcast-SEO, möchte ich mit Lars Stetten jetzt sprechen. Hallo Lars.
Ich grüße dich, Brigitte.
Kürzlich war ich bei einem Vortrag zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. Auch schon ein Wort, was einfach nicht barrierefrei ist, würde ich sagen. Und dort wurde Google, die Suchmaschine, als bekannteste Blinde genannt.
Mhm.
Du bist selbst blind und ich möchte dich fragen, ob dir das Vorteile bei der Suchmaschinenoptimierung bietet, die sich ja in erster Linie für Google ausgerichtet wird, weil die meisten Menschen eben diese Suchplattform nutzen.
Ja, ich finde es ganz witzig, dass du dieses sozusagen Zitat bzw. diese Aussage sozusagen nimmst, dass Google sozusagen blind ist, weil nämlich auch einer meiner ersten oder einer meiner Slogans sozusagen ist, ich habe zwei Gemeinsamkeiten mit Google, ich bin blind und liebe es, Webseiten zu analysieren. Und insofern ja, also das Interessante ist, dass es durchaus einige Überschneidungen gibt zwischen dem Thema Suchmaschinenoptimierung und dem Thema Barrierefreiheit. Wer mir sozusagen über die Schulter gucken würde, würde auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so einen Unterschied sehen, wie ich arbeite, aber auf den zweiten Blick schon. Erstmal habe ich, würde eher nicht was sehen, sondern was hören, da ich hauptsächlich mit der Sprachausgabe arbeite und zusätzlich sogar eine Breitzeile habe, wo ich ertasten kann, was auf dem Bildschirm steht. Und im Hintergrund, damit das so funktioniert, der Sprachausgabe, läuft auf dem Computer ein sogenannter Screenreader. Das ist ein spezielles Programm, was die Inhalte von Webseiten, aber auch insgesamt vom Desktop und so weiter analysiert und mir sozusagen dann ausgibt. Und zwar nicht nur so ausgibt, sondern auch strukturiert ausgeben kann. Das heißt, wenn ich auf einer Webseite bin, und dann sagt er mir zum Beispiel, das kann ich da entsprechend noch einstellen, Überschrift der Ebene 1 oder Überschrift der Ebene 2. Jeder, der sich ein bisschen mit HTML auskennt, sagt das was. Überschriften kann man sozusagen strukturiert angeben mit H1, H2, H3 und das ist auch für die Suchmaschinenoptimierung relevant. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich kriege strukturiert Inhalte ausgegeben in meiner Sprachausgabe, die sozusagen dieser Screenreader auch erfasst. Und das hilft mir letztendlich auch, wenn ich Webseiten analysiere, so erstmal auch grobe, wie die Struktur einer Webseite ist, weil ich diese Informationen mit übergeben bekomme.
Aber es gibt jetzt keine besondere, ich sag jetzt mal, Denkungsart bei der Suchmaschinenoptimierung, eben aufgrund deiner eigenen Blindheit.
Wie meinst du die Frage ganz genau?
Wie meine ich die Frage ganz genau? Wenn man jetzt sagen würde, Google ist blind,
ja.
Also was du ja offenbar auch sagst und
ja.
Ich eben als Zitat vorhin auch gebracht habe, würde man ja meinen, okay, wenn Google blind ist und du blind bist, dann hast du vielleicht durch deine Blindheit Vorteile gegenüber anderen Suchmaschinenoptimierern.
Okay, ich verstehe, was du meinst.
Ja, ein bisschen kompliziert gedacht.
Nee, also eine Sache, die ich, glaube ich, jetzt auch unterschlagen habe, ist, ich habe vielleicht, also Vorteil, ja, wie gesagt, weil ich ja zum Beispiel gegenüber einem Normalsehenden, so diese strukturierten Inhalte sozusagen so mit sozusagen ja mir vorgelesen werden, die ja ein normaler sozusagen Suchmaschinenoptimierer hat dann sozusagen seine Zusatztools und kriegt diese Informationen auch sozusagen angezeigt, aber ich brauche sie, habe sie sozusagen per se immer. Und ich werde auch nicht abgelenkt von visuellen Elementen, wenn ich eine Webseite analysiere, weil Google ja auch, deswegen passt es so ein bisschen mit blind, Google achtet ja in erster Linie immer noch primär auf Textinhalte. Natürlich werden auch Bilder analysiert und ein Stück weit auch Videos, aber Text ist immer noch das primäre Informationsmedium oder Informationsformat, das es auch braucht, um vernünftig gefunden zu werden. Das heißt, wenn ich ein Bild, ich sage immer gerne so ein Bild, wenn da ein grüner Apfel drauf ist und ich beschreibe das aber als rote Banane, dann würde Google im Zweifel sozusagen für rote Banane das Bild finden könnten. Ist jetzt ein bisschen sehr vereinfacht, weil mittlerweile natürlich auch ein bisschen KI-Technologien mit reinspielen, die solche sehr einfache Bilder auch schon erkennen können. Aber wenn es bei komplexere Geschichten geht, braucht es auch sozusagen eine textliche Beschreibung, auch für Google, damit auch Google das entsprechend erfassen würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, Google ist primär immer noch eine Textsuchmaschine. Insofern gibt es da auch schon für mich Anführungsstrichen, Überschneidungen oder Dinge, die das für mich vereinfachen.
Bei den Bildern sind das dann die sogenannten Metadaten, die man da eingeben muss?
Genau, also Metadaten ist sozusagen dieser Oberbegriff. Man nennt es auch gerne Alternativtexte.
Genau, der
Alt-Text. Genau, also das ist sozusagen, was man hinterlegen kann und auch hinterlegen sollte. Zumindest für alle Bilder oder Abbildungen, die einen informativen Wert haben. Ja, also eine Dekografik braucht das jetzt nicht, aber die anderen sollten diese Texte haben.
Ich habe schon mal mit einer blinden Person ein Interview geführt, und zwar mit Claudia Rentler, die selber podcastet. Und mich würde noch interessieren, bist du jemand, der gerne ausführliche Alttexte liest, oder magst du es auch eher kurz und knapp?
Ich mag es eher kurz, also kurz und auf den Punkt gebracht, sagen wir es mal so. Es sollte schon, also nicht zu kurz sein, also wenn da jetzt, keine Ahnung, ein Vogel im Vogelhäuschen oder sowas ist, dann ist es auch vielleicht schon interessant, dass der irgendwelche Körner aufpickt oder sowas. Einfach mal ein fiktives Beispiel nimmt. Also zu abstrakt mag ich es auch nicht. Es muss aber jetzt nicht in epischer und sozusagen epischer Breite ausgeführt werden. Empfehle ich auch nicht. Also man sollte es schon in wenigen Sätzen, idealerweise auch in einem Satz ausdrücken können, was auf dem Bild da ist. Immer so ein Kompromiss zwischen, so einer gewissen Knappheit oder einer gewissen Klarheit. Trotzdem, dass sozusagen die wichtigsten Informationen rübergebracht werden.
Dann möchte ich noch eine weitere Aussage über Google zum Besten geben. Und zwar Saskia Lund, mit der hatte ich bereits 2018 über Podcast-SEO gesprochen. Und die sagte damals, Google sei eben nicht nur blind, sondern auch taub. Warum, Lars, hast du dir Podcast-SEO auf die Fahnen geschrieben? Hören tust du doch gut. Oder?
Ja, das ich glaube schon, ja. Also ich höre ganz gut. Wie sie darauf kam, dass jetzt taub ist, weiß ich jetzt nicht.
Sie hat dann quasi gesagt, dass, was du auch anfangs sagtest, dass Google eben Text haben will. 2018 hatten wir jetzt auch noch nicht so KI.
Ja, richtig.
So stark. Genau,
das. Genau, also geht in die gleiche Richtung letztendlich. Mhm. Und was war der Frage jetzt nochmal? Sorry.
Genau, ob du gut hören kannst.
Gut hören, genau.
Nein, die Frage war, warum du dir Podcast-SEO auf die Fahnen geschrieben hast.
Warum ich Podcast-SEO auf die Fahnen geschrieben habe, ist eigentlich unterschiedlich. Also erstmal, das hat sich sozusagen bei mir ergeben, weil ich komme aus der Informatik und habe halt das Thema Suchmaschinenoptimierung schon ist früh zu mir gekommen, würde ich fast sagen, weil ich nämlich im Rahmen einer Diplomarbeit, was mittlerweile gut 15 Jahre her ist, bin ich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung zum ersten Mal sozusagen ausführlich in Kontakt gekommen. Und das ist jetzt halt schon, wie gesagt, 15 Jahre her. Und damals, da ging es natürlich noch nicht um Podcasts, sondern halt um klassische Suchmaschinenoptimierung für Webseiten etc. etc. Aber was für mich halt schon immer eine Rolle spielt, sind halt Audio, Formate oder auditive Inhalte, also die ich fand natürlich, also schon früh viele Hörbücher gehört habe und auch entsprechend im Studium und solche viele Sachen genutzt habe, die halt übers Hören, die ich übers Hören aufnehme. Und irgendwann kam das Thema Podcast halt auch auf. Und im Rahmen meiner Gründung meines Unternehmens, das ist jetzt ungefähr 6 Jahre her, bin ich halt auf das Thema Podcast auch immer mehr aufmerksam geworden, habe es halt auch selber sehr viel genutzt für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung oder auch sozusagen, um mich in den ganzen Themen, Unternehmensthemen sozusagen schlau zu machen. Und da habe ich dann auch relativ schnell festgestellt, dass es da halt einen Painpoint sozusagen gibt, also dass dieses Thema Sichtbarkeit und wie finde ich meinen Podcast halt ein Thema ist, was ja in Anführungsstrichen nicht gelöst ist oder was halt dann viel über Empfehlungen und so weiter läuft und dass es da eigentlich das, was es halt bei Webseiten gibt, so in Anführungsstrichen, halt da so nicht gibt. Und da habe ich halt sozusagen 1:1 zusammengezählt und geguckt, weil okay, welche Konzepte können wir dann auch nutzen von den klassischen Webseiten, die wir halt auch auf dem Podcast anwenden können.
Und dein Unternehmen heißt Rundum Sichtbar. Ich werde das natürlich verlinken in den Shownotes. Hm. Und ist denn Google nun taub oder nicht? Hört Google meine Podcast-Folgen?
Also Google hört natürlich in gewisser Weise ja, weil wenn jetzt, YouTube ist ja auch Teil von Google, ja, und du kennst ja zum Beispiel diese automatischen Untertitel, die bei Videos erstellt werden.
Ja.
Die sind manchmal eher schlecht als recht, kommt immer ein bisschen drauf an, aber insofern gibt es natürlich da auch schon sozusagen ein Live-Transcripting, wenn du so willst, was halt Anführungsstrichen immer besser wird. Und wir kennen es ja von Apple Podcast, was ja dieses Jahr auch die Transkriptfunktion eingeführt hat, dass von sämtlichen Podcasts diese Transkripte automatisch erstellt werden und die Qualität ist schon okay. Insofern können die großen Firmen, sage ich jetzt mal, die großen Technologiefirmen natürlich da schon auch ein Stück weit reinhören. Wo es halt nicht nutzen, ist halt sozusagen für die klassische Optimierung von Webseiten. Da scheint es, denke ich mal, noch ein zu großer Aufwand zu sein. Von der Rechenleistung her, denke ich mal.
Du hast auf der Reichweitenkonferenz von Fabio Bacigalupo von podcast.de hast du mir eine gute Vorlage gegeben für weitere Fragen zum Thema Podcast-SEO. Und da möchte ich jetzt mal mit anfangen.
Gerne.
Du hast gesagt, nur 4% finden Podcasts über die Google-Suche.
Ja.
67% stoßen durch den Austausch mit Freunden auf neue Sendungen, 47% über Empfehlungen aus anderen Sendungen. Mhm. Und ja, warum lohnt es sich trotzdem, Podcast-SEO zu machen?
Gerade deswegen, weil halt die Zahlen so schlecht sind, in Anführungszeichen. Also erstmal ja, man könnte jetzt sagen, okay, boah, Empfehlung, super. Aber Empfehlung ist natürlich keine strategische Entscheidung normalerweise. Ja, also natürlich gibt es Möglichkeiten, auch ein bisschen darauf einzuwirken, dass Leute einen eher empfehlen. Da gibt es einen eigenen, sozusagen, Menschen ins Empfehlungsmarketing. Aber es ist halt nicht so sozusagen planbar und skalierbar wie andere Methoden. Also die Podcasts werden halt über Google-Suche halt nicht gesucht und nicht gefunden, weil halt diese Podcast-SEO-Konzepte, wie ich sie jetzt auch anwende, halt so wenig noch genutzt werden und weil es halt ein Stück weit auch jetzt ein Weg ist, der halt ein bisschen auch sozusagen indirekt funktioniert. Dazu komme ich dann gleich nochmal genauer zu sprechen. Insofern, ja, ist es natürlich schön, dass man auch über Empfehlungen und so weiter und über Freunde in den Podcast sozusagen auf aufmerksam wird, aber der schönere Weg ist natürlich auch entsprechend über einen strukturierten Prozess dafür zu sorgen, dass ein Podcast halt besser gefunden wird.
Und das könnte eben, und dadurch könnten diese 4%, die da bisher erreicht werden, deiner Meinung nach erhöht werden. Und man könnte über Google deutlich besser Podcasts finden.
Richtig. Halt sozusagen über diese Umweg halt der Anführungsstrichen der eigenen Webseite, also was halt Google nicht macht aktuell, ist sozusagen diese Podcasts direkt in Suchergebnissen anzuzeigen, also was man halt von Videos kennt zum Beispiel und was Google mit diesem Google Podcast Projekt, was eingestellt worden ist dieses Jahr endgültig, auch so ein bisschen, sage ich mal, experimentell probiert hat, mehr schlecht als recht. Aber letztendlich hast du halt zwei Möglichkeiten, also in Anführungsstrichen, entweder du machst es halt über deine eigene Webseite und dann wird man auf den Podcast aufmerksam oder ein Stück weit über sozusagen als diese Hülle YouTube sozusagen. Also ich hülle sozusagen meinen Podcast in ein Video ein. Oder du hast halt einen nativen Videopodcast, einmal ein anderes Thema. Und dann kannst du natürlich auch sozusagen direkt über die Videoseinbindung sozusagen bei den Suchergebnissen auch auf Podcast aufmerksam werden.
Ich habe das noch nicht genauer angeguckt, aber wir können ja jetzt den Podcast bei YouTube auch mit unserem Feed eintragen. Hm. Werden die dann auch wie YouTube-Videos in der Suche bei Google angezeigt?
Da sind sie ja gerade sehr viel am Experimentieren. Also aktuell habe ich den Eindruck, dass das noch nicht so ganz der Fall ist. Es gibt ja, ich glaube, es gibt da einen eigenen Reiter. Ich glaube aber, der ist in Deutschland noch nicht so verfügbar, sozusagen für Podcast. Da bin ich jetzt aber nicht ganz auf dem neuesten Stand. Und insofern, das wird dahin hingehen. Ja, also ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, dass auch die entsprechend so auch normal eingebunden werden. Und du findest ja jetzt auch schon Podcasts, wenn du danach suchst. Ne? Also wenn ich jetzt ein Thema eingebe, dann werden halt Podcasts auch angezeigt, aber sie gehen halt oftmals auch in der Masse von ganz anderen vielen Videos unter.
Ja, wie so vieles bei Google einfach untergeht. Ne?
Ja.
Du hast gesagt auf deinem Vortrag, dass zuallererst die Basics stimmen müssen für die Suchmaschinenoptimierung, also oder für die Podcast-Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Was sind die Basics? Kannst du das hier sagen und ein paar Worte dazu?
Ja, letztendlich Suchmaschinenoptimierung ist halt ein und auf meiner Sicht eine der besten Möglichkeiten halt mit Marketing, mit Online-Marketing halt an Sichtbarkeit zu gewinnen und nachher natürlich auch in letzter Instanz halt neue Leads, neue Kontakte und vielleicht auch Kunden. Und da gehört halt der Podcast natürlich genauso als Marketing-Tool dazu. Aber wie bei jeder Marketing-Maßnahme müssen halt die Basics stimmen. Und was ich damit meine, sind halt solche Themen wie, für wen mache ich das eigentlich zum Beispiel? Ja?
Also Positionierung.
Thema Positionierung. Wer ist eigentlich mein Hörer? Sonst ist halt alles nichts. Also, weil wenn ich überlege, welche Themen ich sozusagen bespielen will und so weiter, dann kann ich natürlich dann kann ich ganz viele Aufrufe kriegen, aber es wird mir halt nichts bringen, weil mich halt Anführungsstrichen die Falschen hören. Also nicht die hören da vielleicht mal rein, aber das sind nicht die, mit denen ich vielleicht auch später zusammenarbeiten möchte oder, ja.
Genau, und mit einem Podcast können wir ja sehr zielgerichtet auf genau die Leute hinsprechen,
richtig,
sozusagen, die wir eigentlich erreichen wollen. Mhm.
Genau, also und deswegen, also so zwei Beispiele, klassische Podcasts jetzt also aus dem Unternehmenskontext. Das eine Thema ist vielleicht zum Beispiel Führung oder sozusagen alles mit dem Thema Führung zusammenhängt. Da gibt es mittlerweile Podcasts wie Sand am Meer und viele Führungskräfte haben halt einen eigenen Podcast. Oder beziehungsweise Führungskräfte, Coaches. Und das andere ist so New Work, auch so ein großes Thema. Auch da gehen sozusagen die Podcasts durch die Decke gerade. Und wenn du dich dabei auch nicht ein Stück weit positionierst, auch innerhalb dieses Themas, ist es auch schwierig, dann auch gefunden zu werden, zum Beispiel. Das ist immer so ein bisschen diese Annahme, ja, okay, ich kann mich natürlich über die eigene Stimme oder so oder ja, über die Persönlichkeit ein bisschen positionieren, aber das wird an der Gelegenheit nicht ausreichen.
Weil Google das ja gar nicht sehen und hören kann.
Und auch für deine Leute, für den Nutzer, ne? Also der Nutzer möchte ja auch sozusagen auch den Eindruck haben, dass du halt Experte für ein spezielles Thema bist. Und dieses Expertentum ist auch letztendlich auch wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Weil umso mehr du sozusagen auch dieses Expertentum auch in deinen Inhalten auch darstellst, umso mehr auch besser, umso besser wirst du auch gefunden, zumindest in der klassischen Suchmaschinenoptimierung. Das Und das spielt da letztendlich dann auch eine Rolle für deine Podcasts, weil du ja mit deiner Website auch gefunden werden möchtest, denn um den Podcast zu finden.
Du hast außerdem regelmäßiges Publizieren genannt. Und da würde mich deine Meinung auch zur Frequenz interessieren. Ich sende ja nur einmal im Monat. Ich sage einfach, ich schaffe das gar nicht öfter. Und in 2023 habe ich ganz unregelmäßig gesendet, habe leider auch gesehen, dass meine Zahlen runtergegangen sind. Dieses Jahr war ich wieder gut dabei, wobei ich jetzt sagen muss, dieses Jahr ist 2024 und gesendet wird der Podcast ja erst 2025. Also wie wichtig ist das regelmäßige Publizieren und wie dicht sollte die Frequenz sein?
Also erstmal ja, ist sehr wichtig. Also auch die neuesten Studien zeigen, dass wenn man sozusagen die Frequenz verändert, sich das halt auch negativ auf das Ranking auswirkt, auch in diesen Rankings innerhalb der Podcast-Apps zum Beispiel. Also das heißt, man kann dann, auch wenn man dann da, wird man eventuell relativ schnell auch schlechter angezeigt. Und es ist natürlich eigentlich relativ logisch, weil der Nutzer natürlich auch eine Erwartung aufbaut. Also wenn er es gewöhnt ist und wir sind alles Gewohnheitstiere, um sozusagen unseren Podcast alle 2 Wochen zu hören und dann erscheint er vielleicht nur auch alle 4 Wochen, ist das schwierig. Man kann das vielleicht ein bisschen auch kommunizieren und natürlich, es heißt jetzt nicht, dass man irgendwie 53 oder dass man nicht mal eine Sommerpause machen kann oder sowas, aber dann trotzdem der Rhythmus sollte schon dann gehalten werden und deswegen sage ich das auch immer, wenn man einen neuen Podcast plant, lieber am Anfang ein bisschen realistischer planen, insofern auch überlegen, okay, es kann immer mal sein, dass es Umstände gibt, die dazu führen, dass ich vielleicht meine Podcast-Frequenz vielleicht so nicht aufrechterhalten kann. Also nicht vom Optimalen ausgehen, sondern eher, okay, was kann ich denn leisten, wenn sozusagen drumherum alles Mögliche an Krisen sozusagen da sind. Ja, und man muss natürlich nicht übertreiben, aber insofern, da ist schon wichtig, ein Rhythmus. Ich tue mir ein bisschen schwer, jetzt eine allgemeine Aussage zu treffen, was der richtige Rhythmus ist. Es zeigt sich schon, dass die meisten Podcasts im Wochenrhythmus erscheinen. Und gerade im Business-Kontext sind halt schon die meisten im Wochenrhythmus. Also die Leute sind wieder eher gewohnt, sozusagen auch im Wochenrhythmus auch sozusagen informiert zu werden. Das heißt, das ist in der Regel wahrscheinlich schon die beste Möglichkeit. Das heißt aber nicht, dass nicht andere Rhythmen auch funktionieren können. Ja. Insofern, ja, bin ich ein Freund, okay, wenn man es wirklich schafft, wöchentlich. Aber das hat, wie gesagt, da ist die Regelmäßigkeit halt wichtiger und diesen Rhythmus halt auch über eine lange Zeit halt aufrechtzuerhalten, wichtiger als dann zu sagen, okay, dann mache ich einen Wochenrhythmus und wenn ich aber dann irgendwie mal nach 2 Monaten auf einmal mal aus, dann setze ich mal wieder 3 Wochen aus und keine Ahnung und dann mache ich wieder einen Wochenrhythmus und so weiter. Das wird dann halt völlig unstetig. Ja. Würde ich so nicht machen. Insofern, ja.
Ja, ich sehe das ähnlich und ja. Ich denke immer so, wöchentlich ist halt, wenn man wirklich Reichweite auch haben will.
Ja.
Und denke, 2 Wochen ist eigentlich auch ein entspannter Rhythmus und wir müssen ja auch immer die Hörzeit haben. Weißt du, es gibt so viele Podcasts, also ich komme selten dazu, alle neuen Podcasts immer anzuhören.
Das geht mir ja genauso, aber ich glaube, das ist natürlich, man hat dann so ein bisschen so ein paar Stammhörer, ne? Es ist ja auch, was ich auch immer wieder höre, natürlich auch von vielen, wenn man so, man hat ja so seine Hörer und die dann, wenn die einmal Blut geleckt haben sozusagen, dann hören die alles von einem. und das geht, habe ich auch so 2, 3 Podcasts, die ich dann auch mal irgendwie nach ein paar Jahren entdeckt habe und da ich das ist so genialer Content, so geniale Inhalte, dann höre ich mir irgendwie auch die Folgen von vor 5 Jahren noch immer an oder so.
Das kenne ich ja auch und dann habe ich versucht, bei Folge 0 bis zur Folge 200 das alles nachzuhören und dann trotzdem immer noch den aktuellen zu hören.
Ja, genau. Und das macht ja irgendwie auch, das macht es ja irgendwie auch so schön, das Podcast-Format, dass man das so kann. Und das macht natürlich nicht jeder. Aber das ist ja ein Stück weit auch normal und es kann auch mal sein, dass ich auch mal meinen Lieblingspodcast mal mal 3 Monate gar nicht höre und dann auf einmal wieder einsteige. Das ist ja auch normal. Aber deswegen gibt es halt auch den Unterschied zwischen Downloads und Abonnentenzahlen. Beides hat seine Wichtigkeit, aber beides sollte man halt auch richtig einschätzen können.
Ja.
Ne?
Als weiteres Basic hast du die Audioqualität genannt. Mhm. Wir sitzen jetzt hier im Studio von podcast.de. Das heißt, theoretisch müsste die Audioqualität, die technische Qualität okay sein. Wie wichtig ist dir die oder wie schätzt du sie allgemein ein? Ich finde, wenn wir immer an der Audio, an der technischen Qualität schrauben, dann werden die Einstiegshürden immer höher. Und die Leute meinen, sie brauchen nur ein teures Mikro. Und ich finde, der Inhalt wird eben nicht besser, wenn das Mikrofon ein teureres ist. Ja? Wie siehst du das? Klar, sollte es nicht total verrauscht sein und sowas, aber...
Ja, also das eine bedingt das andere. Also natürlich, also wenn ich kann die besten Inhalte haben, wenn das wie klingt aus einer Blechbüchse, dann wird das halt schon sehr anstrengend. Das hängt auch wieder ein bisschen von den Hörgewohnheiten der Zielgruppe an. Auch ab da kann man natürlich auch mal gucken, okay, was sind so ein bisschen die Gehörgewohnheiten. In der Regel, also ich habe schon den Eindruck, dass die sozusagen der Anspruch an die Qualität gestiegen ist in den letzten Jahren.
Ja, glaube ich auch.
Weil, das liegt auch ein Stück weit rein, weil das ganze Öffentliche, Rechtliche auch sozusagen immer mehr Einzug in die Podcast-Welt gegeben, also immer mehr in den Podcast-Welt reingekommen ist. Also viele Podcasts sind ja letztendlich Radiosendungen sozusagen, die jetzt als Podcast ausgespielt werden. Und die haben einfach von sich halt schon einen hohen Standard. Und das kann ja der Hörer jetzt, also insofern gefühlt jeder zweite Podcast kommt von der ARD sozusagen, ja. insofern ist es natürlich, steigen natürlich da auch die Hörgewohnheit, also der Anspruch an eine gewisse Hörqualität oder Audioqualität. Und man kann sich halt viel kaputt machen, indem man sozusagen dann denkt, man ist authentisch, weil man, ja, weiß ich, irgendwie den Werkhallen-Atmosphäre irgendwie nachahmt, sage ich jetzt mal ein bisschen, ja. Aber das so ablenkt, weil es halt anstrengend ist, zuzuhören. Und dieses klassische Ding ist halt, und da bin ich jetzt, auch jemand, der ein bisschen audiophiler ist natürlich, aber wie gesagt, das muss man auch ein bisschen die Zielgruppe beachten. Gerade wenn man solche typischen Zoom-Interviews hat, die dann, das hörst du ja häufig sofort raus, wenn da mal schnell mal so ein bisschen, das fängt, ja, sozusagen, die Stimmen werden dann immer verwässerter oder werden immer so abgehackter und solche Geschichten, das kann man, glaube ich, ein Stück weit tolerieren. Ich bin der Meinung, es sollte halt eine runde Sache sein. Also wenn du sehr viel Qualität in ein Intro reingesteckt hast und vielleicht in O-Töne, aber auf einmal dann ein Interview kommt, was irgendwie die Qualität eher mäßig ist, dann ist es halt nicht rund so. Ja, das fühlt sich halt dann nicht so gut an. Aber auch da, wie gesagt, bin ich mal, der Hörer ist letztendlich der Recht hat, ja. Und auch das ist halt Teil der Positionierung und Teil der Zielgruppenanalyse auszukriegen, okay, was erwartet der Hörer?
Jetzt kommen wir mal zu einem Zauberwort von SEO und zwar die Keywords. Wo kann ich die in einem Podcast platzieren und wo sind die besten Stellen und macht das überhaupt Sinn?
Ich muss ein bisschen grinsen, weil...
Es ist gar kein Zauberwort.
Nee, erstmal, ja, Zauberwort ist es halt natürlich, sozusagen, wenn du so willst, ist es ja natürlich ist es schon der Zaubertrank sozusagen für manche. es ist natürlich keine Zauberei, aber es ist natürlich das Gerüst oder worauf die Suchmaschinen oder die Suchmaschinenoptimierung ist ohne Keyword-Analyse normalerweise nicht viel wert, sagen wir es mal so. Deswegen, die Keywords sind schon wichtig, aber um Keywords ranken sich so viele Mythen und Halbwissen. Deswegen hat es so ein bisschen was von Zaubertrank manchmal. Und insofern, diese Frage, wie ich sie platzieren sollte, finde die Frage, die ist natürlich berechtigt, aber sie gibt einen, ich möchte die Frage ein bisschen, oder ich möchte die Antwort sozusagen ein bisschen in eine andere Richtung rücken, weil es geht gar nicht so in Richtung, wie platziere ich die Keywords, sondern wie kann ich mit den richtigen Themen und mit den richtigen Begriffen dazu meine Hörer dazu bringen, dass meine Folgen angeklickt werden, beziehungsweise überhaupt sozusagen dafür Interesse besteht, sich die anzuhören und natürlich auch durchgehört werden und vielleicht auch danach noch eine Aktion passiert.
Das heißt, du spielst wahrscheinlich eher darauf an, dass wir erstmal die richtigen Keywords auch rausfinden müssen.
Genau, also wir müssen erstmal die richtigen Keywords rausfinden und wir wollen nachher aus Sicht des Nutzers einfach denken oder des Hörers denken sozusagen, der ja nicht in Keywords denkt, sondern in seinen Themen sozusagen. Der hat vielleicht eine Fragestellung, der hat ein Problem oder eine Herausforderung, ein Anliegen und möchte das gelöst haben. Oder der möchte, ja, ne, und das, darauf kommt es halt an. Gerade jetzt, wenn es um, ich rede mal jetzt mal von Wissenspodcasts oder von Podcasts, die halt eher in dem beratenden Bereich unterwegs sind. Ich rede jetzt nicht vom True Crime Podcast oder so, ne? Da spielen jetzt die Keywords vielleicht nicht so die Rolle. Aber wie du schon sagst, genau, erst müssen wir wissen, was sind eigentlich die richtigen Keywords. Und Keywords ist immer so ein Wort, Group. Letztendlich geht es hier um Themen, um Begriffe, um Fragestellungen, die meine Hörer halt bewegen. Ja, und bewegen ist natürlich auch ein emotionaler Faktor mit drin. Und insofern, da geht es halt darum, diese erstmal zu finden. Und klar, die sollen natürlich dann auch vorkommen. Natürlich, klassisches Podcast-SEO ist, okay, das Keyword soll im Episodentitel vorkommen, das soll im Podcast-Namen vorkommen, das soll in der Beschreibung vorkommen, weil die Algorithmen von Spotify, von Apple und so weiter das auch auslesen. Das ist natürlich wichtig, aber es soll halt nicht mechanisch einfach irgendwie sozusagen eingebaut werden, weil dann kommt dieses Keyword drin vor, sondern es geht halt mehr darum, sozusagen zu denken, okay, derjenige hat das Anliegen und ich möchte halt mit der Fragestellung auch sein Anliegen lösen. Ja, und dann stelle ich halt diese Frage. Das heißt, ich muss auch nicht jedes Keyword bedienen. Das ist halt die Basis, diese Keyword-Analyse, und dann kann ich sie entsprechend auch nutzen.
Und ansonsten sollten Sie aber, wenn möglich und es nicht überfrachtet wird, quasi, ich sage jetzt mal, überall auftauchen, also in den Titeln der Episode, in den Shownotes, ich nehme an, in der Podcast-Beschreibung, in der Podcast-Description und du hattest vorhin gesagt, sogar im Podcast-Namen, da wird es ja dann schon schwierig, oder?
Also Podcast-Namen ist natürlich ein Thema für sich. Also Shownotes können wir gleich nochmal zwei Worte zu sagen.
Ja,
weil,
gerne.
Weil das ja nochmal so ein Thema für sich ist. Podcast-Name, ja, natürlich macht es keinen Sinn, irgendwie jetzt da irgendwie 10 Keywords oder was in so einen Podcast reinzuhauen, das will auch keiner.
Erkennt dich Apple auch gar nicht an.
Das würde auch nicht funktionieren, das wäre ja eher so ein Spam-Geschichte fast. Mhm. Und ein Podcast-Name hat in der Regel ja auch nur wenige Worte. Also die meisten, ich glaube, ich habe vor kurzem gelesen, dass die meisten, 90% aller Podcast-Namen nur bis zu 29 Zeichen haben, was nicht viel ist.
Obwohl wir 100 Zeichen Platz haben.
Theoretisch sogar laut Podigy sogar 255.
Oh.
Aber du hast recht, 100, weil keine, also in der mobilen Ansicht zumindest würde das alles total abgebrochen werden sozusagen. Nur was technisch möglich ist, heißt nicht, dass es Sinn macht. Ja, das heißt, in der Regel, sage ich, sollte auch so ein Podcast-Name nicht mehr als 50, 60 Zeichen haben, um auch wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass da nichts abgebrochen wird, sozusagen abgeschnitten wird in der mobilen Ansicht. Lange Rede, kurzer Sinn, also das Keyword, da geht es natürlich darum, da geht es eher um die Botschaft, ne? Also was ist sozusagen, welche Botschaft möchte ich meinem Podcast rüberbringen? Und ich bin so ein Freund von ein Podcast-Name soll neugierig machen, aber auch klar in Worten fassen, worum geht's hier eigentlich. Das heißt, so eine Mischung aus, es darf so ein bisschen, es geht natürlich auch ein bisschen um diese Einzigartigkeit, was macht mich aus? Und das, wenn ich das schaffe, natürlich im Podcast-Namen mit reinzubringen, ist das natürlich ideal. Das kann auch eine Metapher sein oder so weiter, aber wenn ich halt nur mit Metaphern arbeite, dann habe ich halt normal, denn danach sucht halt kein Mensch, ja. Also nach sozusagen, ja. Also wenn ich mit Kompass oder so arbeite, dann ist das vielleicht interessant für einen Archäologen oder so, keine Ahnung. aber das ist natürlich eine Metapher für etwas und das heißt, ich sollte auch schon ein, zwei Begriffe vorkommen, die wofür meine Botschaft, wofür der Nutzen sozusagen steht von meinem Podcast und Podcast-Namen, wie gesagt, da wenn da ein Hauptkeyword drin vorkommt, dann ist es ja schon mal okay. Weil, wie gesagt, du hast ja auch die Möglichkeit, über die Beschreibung und über die einzelnen Episodentitel auch gefunden zu werden.
Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch ewig lange über gute Suchmaschinenoptimierung sprechen. Für mich ist es tatsächlich auch irgendwie immer so eine Never-Ending-Story. Und ich weiß immer, das müsste ich besser machen und dieses müsste ich besser machen und man könnte mal dieses oder jenes anpassen oder auch mal wieder die Keywords quasi neu recherchieren, denn auch die ändern sich ja tatsächlich mal. Mhm. Ne? Jetzt sind wir aber zeitlich schon ziemlich weit fortgeschritten, Lars, und ich würde fast diesen Podcast teilen wollen. Mhm. Und du hast auf der Konferenz eben auch gesagt, dass der Schlüssel quasi für die Suchmaschinenoptimierung die eigene Webseite ist. Mhm. Und darüber möchte ich gerne dann in der nächsten Episode mit dir sprechen. Vielleicht als kleiner Teaser, du hattest gesagt, dass wir unseren Audio-Content nutzen sollen und mit dem können wir quasi eine Experten-Webseite kreieren. Mhm. Vielleicht eine kleine Frage dazu, bevor wir dann neu weitermachen. Ist denn eine Experten-Webseite für Google interessant?
Ja. Nicht nur interessant, sondern fast schon die Bedingung, um gut gefunden zu werden. Also dieses Expertentum ist ein Grundprinzip mittlerweile. Google nennt das Konzept EEAT, also sind sozusagen vier Buchstaben, Abkürzungen, natürlich aus dem Englischen und ich übersetze es mal mit Erfahrung, Expertentum, Autorität oder eine Autorität sein und T für Trust oder auf Deutsch Vertrauen. Und diese vier Grundkonzepte gelten für alle Inhalte. Und wenn es um Webseiten geht, sind das die vier Grundkonzepte für gute Qualität. Und gute Qualität ist die Voraussetzung, um gut gefunden zu werden. Man glaubt es nicht immer, wenn man manchmal Ergebnisse sieht, aber es soll so sein. Darüber können wir dann im zweiten Teil näher drauf eingehen.
Super, dann sage ich Dankeschön. Und vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ich denke, das war eine ganze Menge Input in einer Folge und nächsten Monat geht es dann hier weiter mit Lars Stetten und dem Thema Podcast-SEO. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. In den Shownotes finden Sie die Links zu Lars Stetten und ich füge einen weiteren Link dort ein, denn jetzt schon im Januar beginnt eine Webinarreihe zum Thema Podcasting. Die biete ich an, sowohl für Podcast-Einsteiger und Einsteigerinnen als auch für Profis, für Menschen, die einfach erfolgreicher podcasten möchten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.